Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 54. Seit diesem Abend war eine lange Zeit vergangen. Frankreich hatte einen neuen Herrscher erhalten und die Heere der Verbündeten hatten sich aus Frankreich zurückgezogen, um die heimatliche Stätte aufzusuchen. Blücher war in England gewesen und dort in geradezu unerhörter Weise gefeiert worden, und auch in der Heimat hatte man ihn mit unbeschreiblichem Jubel empfangen. Er hatte mehrere hochgestellte Feinde, aber im Herzen des Volkes hatte er, als der Marschall vorwärts, sich ein immerwährendes Andenken erworben. Im Übrigen trug er einen tiefen Groll im Herzen. Er, der am besten wusste, welche Opfer Preußen, Deutschland und die verbündeten Länder gebracht hatten, um das übermütige Frankreich zu schlagen und den Mann zu stürzen, welcher es gewagt hatte, aller Welt Gesetze vorzuschreiben, die Deutschen aber am liebsten mit dem Ausdrucke Cochons, das ist Schweine, zu bezeichnen. Und nun tagte der berühmte Kongress in Wien, welcher die Aufgabe zu lösen hatte, die Ergebnisse des Krieges in eine bestimmte Form und Gestalt zu bringen. Er vermochte es aber nicht, den Widerstreit der verschiedensten Ansprüche, welche sich kundgaben, zu schlichten und zu lösen. Man begann den Frieden von Paris bitter zu tadeln. Man hatte den Franzosen zu viel Macht und Land gelassen und die erkämpften Vorteile wieder aus der Hand gegeben. Dieser Ansicht schloss sich besonders Blücher an. »Frankreich wird wieder laut«, pflegte er zu sagen. »Es beginnt wieder, das große Wort zu führen, und wir, die wir den Frieden erkämpft und uns nach Ruhe gesehnt haben, halten nur einen Rasttag, welcher nicht lange dauern wird.« Er erhob überall seine Stimme, um zu warnen. Er tat alles, um das Heer kriegstüchtig und marschbereit zu halten, und er tat daran sehr recht. Napoleon war aus Frankreich verbannt, aber er hatte tausend, ja Millionen stille Anhänger zurückgelassen. Gerade während seines Unglücks hatte sich sein kriegerisches Genie am glänzendsten bewährt. Die Soldaten vergötterten ihn, und wer war damals in Frankreich nicht noch Soldat oder früher Soldat gewesen? Keiner hat die Anhänglichkeit des Krieges an diesen außerordentlichen Feldherrn ergreifender geschildert als Heinrich Heine in seinen Versen. »Was schert mich Weib? Was schert mich Kind? Ich trage weit besseres Verlangen. Lass sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind. Mein Kaiser gefangen!« Napoleon kannte diese Verhältnisse und er beschloss, sie zu benutzen. Er war nicht der Mann auf Elba, die Rolle eines abgedankten Souveräns zu spielen. Er tat aber einen großen Fehler. Er verließ die Insel zu früh, denn noch hatten die feindlichen Heeresteile nicht alle ihre Heimat erreicht. Sie durften nur die Order zur Umkehr erhalten, so waren sie kampfbereit. Und der Umstand, dass die Vertreter der Nationen noch in Wien tagten, begünstigte ein schnelles Einvernehmen zwischen ihnen und den schleunigen Beschluss, sich mit vereinigten Kräften wieder auf ihn zu werfen. Dennoch erscholl plötzlich die Kunde, Napoleon habe am 27. Februar die Insel Elba verlassen und sei mit einer Schar Bewaffneter in Frankreich gelandet. Dieses Unternehmen, welches anfangs abenteuerlich erschien, wuchs in schneller Entwicklung riesenhaft empor. Bereits nach wenigen Wochen war Napoleon wieder in Paris und gebot von Neuem als Kaiser über ganz Frankreich. Er ließ den Mächtigen sagen, dass er nicht den Krieg bringe, sondern den Frieden beabsichtige. Da er sich aber denken konnte und auch bald erfuhr, dass ganz Europa sich in dem Entschlusse, ihn zu bekämpfen, vereinigen werde, so traf er die schnellsten und riesigsten Vorbereitungen zum Kriege, den er nach der Richtung der belgischen und niederländischen Grenze zu spielen hatte. Alle seine Anhänger waren ihm zugeströmt, unter diesen auch zwei, welche wir bereits kennen, nämlich der Kapitän Richemont und Baron Rayac. Beide hatten eine schlimme Zeit erlebt. Die Züchtigung, welche ihnen damals von Blücher zudiktiert worden war, hatte sie körperlich für lange Zeit niedergeworfen. Es waren Monate vergangen, ehe ihre Wunden geheilt waren. Während dieser Zeit war bei beiden der Hass gegen die Deutschen, besonders aber der Gedanke, sich persönlich an Blücher zu rächen, fast zur Monomanie geworden. Gerade als die Nachricht verlautete, dass Napoleon wieder zurückgekehrt sei, hatte sich ihr Gesundheitszustand so weit verbessert, dass sie daran denken konnten, dem Kaiser ihre Dienste anzubieten. Und dies taten sie. Baron Reillac stellte sich Napoleon vor und wurde von diesem beauftragt, die Lieferungen für das erste Armeekorps zu übernehmen, welches General Drouet befehligte. Richemont hatte beabsichtigt, wieder in die alte Garde einzutreten, erhielt aber durch Reillacs Vermittlung eine Kompanie der jungen Garde. Diese gehörte zu dem Regiment, welches sich beim ersten Armeekorps befand. Früher nämlich hatte die Garde stets ein eigenes Korps gebildet, welches stets für den entscheidenden Angriff aufgespart worden war. Jetzt aber, seit der Bildung der jungen Garde, wurden deren Regimenter und Bataillone auch anderen Armeekorps zugeteilt. Der Marschbefehl war bereits gegeben worden. Morgen sollte der Kapitän Paris verlassen. Er saß in dem bekannten Kaffeehaus beim Frühstück. Reillac hatte ihm versprochen zu kommen, obgleich die Beaufsichtigung seiner Lieferung ihn sehr in Anspruch nahm. Er hielt Wort, wenn auch spät, so kam er doch. Die beiden Männer standen sich jetzt weniger schroff gegenüber als früher, wo der Baron bei jeder Gelegenheit mit seinen Wechseln gedroht hatte. Jetzt kam dies nicht so oft vor. Sie hatten Ursache, über gewisse Dinge zu schweigen, welche sie beide betrafen. Dies machte sie sozusagen zu Vertrauten, obgleich es sicherlich keinem von ihnen einfiel, den anderen für einen wirklichen Freund zu halten. Heute hatte das Gesicht Reillacs einen Ausdruck, welcher dem Kapitän sofort auffiel. Es lag etwas Unternehmendes darin.
»Was gibt's, was bringen Sie?« fragte Richemont.
»Etwas für Sie«, antwortete der Gefragte.
»Ah, etwas Gutes?«
»Ja, etwas so Angenehmes, dass ich selbst mich sofort zur Ausführung entschließen würde, wenn ich nur zum aktiven Militär gehörte.«
»Was ist es?«
»Sie kennen den General Drouet?«
»Natürlich.«
»Ich meine, seine Eigenheiten?«
»Diese weniger.«
»Nun, eine dieser Eigenheiten stimmt auffällig mit unseren persönlichen Ansichten. Er ist nämlich ein enragierter Blücherhasser.«
»Donner, das lobe ich an ihm.«
»Er hat erfahren, dass Blücher von Berlin abgereist ist und über Köln nach Lüttich gekommen ist, wo er sein Hauptquartier aufgeschlagen hat. Wenn da irgendein Streich auszuführen wäre.«
»Ah, was meinen Sie?«
»Ha, irgendetwas«, antwortete der Baron mit schlauem Ausdrucke.
»Donnerwetter, sollen Sie dies mir sagen?«
»Ja.«
»Auf des Generals Veranlassung?«
»Natürlich.«
»So liegt irgendein bestimmter Plan vor?«
»Vielleicht. Der General wird geneigt sein, Sie zu empfangen.« Da blitzten die Augen des Kapitäns auf.
»Ich werde zu ihm gehen«, sagte er.
»Tun Sie das. Sie wollen doch jedenfalls gern avancieren.«
»Das versteht sich.«
»Nun, hier birgt sich die beste Gelegenheit. Übrigens habe ich Ihnen mitzuteilen, dass ich auch nicht in Paris bleiben werde.«
»Schließen Sie sich unserem Armeekorps an?«
»Ja, der General meint, dass dies für die Ehrlichkeit der Lieferung von sehr großem Vorteil sein werde. Er hat mich in der Hand.«
»So werden Sie diesmal keine großen Reichtümer sammeln«, lachte Richemont.
»Möglich. Und noch eine dritte Mitteilung habe ich zu machen, welche Sie persönlich betrifft. Erraten Sie vielleicht?«
»Nein.«
»Ihre Schwester.«
»Ah«, fuhr Richemont auf, »ist es Ihnen vielleicht endlich gelungen, eine Spur von ihr zu entdecken?«
Und mit höhnischem Tone fügte er hinzu,
»Ich würde mich natürlich unendlich freuen, Sie endlich einmal wiederzusehen.«
»Noch immer keine Spur. Einen Brief habe ich aus Berlin erhalten. Leutnant Königsau ist noch nicht verheiratet. Auch deutet kein Anzeichen darauf hin, dass er verlobt sei.«
»Sollten Sie sich einander verloren haben?« Pah, es ist alles möglich.
Sie sind auf falschen Gedanken. Dieser Königsau ist ein schlechter Kerl. Er weiß, dass er uns zu fürchten hat und hält daher den Aufenthalt seines Bräutchens geheim.
Ich gebe viel darum, ihn zu erfahren.
Ich jedenfalls noch mehr. Und da habe ich heute Nacht, als ich schlaflos im Bett lag und über Verschiedenes nachgrübelte, eine Idee gehabt.
Eine Idee? Ah, ist eine Idee zu haben bei Ihnen eine solche Seltenheit, dass Sie sich veranlasst sehen, diesen wunderbaren Fall extra zu konstatieren?
Machen Sie keine faulen Witze. Vielleicht zeigt es sich, dass meine Idee außerordentlich gut ist.
So teilen Sie mir dieselbe gefälligst mit.
Nun, wir haben uns die größte Mühe gegeben, die Adresse Ihrer Schwester zu erfahren, doch umsonst. Jetzt sagen Sie mir einmal, erhält Ihre Mutter nicht eine Rente ausgezahlt?
Allerdings.
Durch wen?
Durch Bankier Vaubois.
Dieser Mann muss also Ihre Adresse haben.
Hölle und Teufel, ja, das ist wahr, rief der Kapitän. Bin ich denn ein Idiot, dass ich daran noch nie gedacht habe? Ich werde sofort hingehen.
Halt, keine Übereilung. Wenn nun Ihre Mutter dem Bankier verboten hat, die Adresse zu nennen?
Das wäre allerdings möglich.
Sogar sehr wahrscheinlich. Sie würden sie am allerwenigsten erfahren.
Sie ebenso.
Ja, sie wird ihn aber vor uns beiden ganz besonders gewarnt haben.
So müssen wir einen anderen Weg einschlagen.
Ich habe bereits ein...
Nun?
Meine Wäscherin hat ein allerliebstes Töchterchen.
Ah, Sie selbst finden sie allerliebst?
Warum nicht? Aber trösten Sie sich, ich bin dem Kinde unschädlich.
Aus Altersrücksichten? Lachte der Kapitän.
Das vielleicht weniger, aber sie hat bereits einen Geliebten.
Das war vorauszusehen. Welches hübsche Mädchen hat nicht einen Geliebten?
Hier kommt noch der Umstand in Betracht, dass dieser Geliebte Kommis seines hiesigen Bankhauses ist.
Ah, des Hauses Vaubois vielleicht?
Leider nein, aber ich schenke der Kleinen zuweilen etwas. Sie wird mir gern einen Gefallen tun. Ebenso wird ihr Geliebter ihr gern einen Wunsch erfüllen.
Ich ahne ihren Entwurf.
Das ist nicht schwer. Der junge Mensch geht also zu Vaubois und zieht die betreffende Erkundigung ein.
Und wenn er nach dem betreffenden Grunde gefragt wird?
Den kennt er nicht. Sein Prinzipal sendet ihn.
Und wenn man zögert?
So schildert man die Angelegenheit als eilig.
Das gelingt vielleicht. Oh, dass ich morgen fort muss.
Warum bedauern Sie dies?
Ich werde nicht Zeit haben, diese so lange ersehnte Neuigkeit zu erfahren.
Warum nicht? Der Kommis kommt 12 Uhr nach Hause. Er speist nämlich bei meiner Wäscherin. Jetzt ist es 11 Uhr. Wenn ich sofort aufbreche, so ist es noch genug Zeit, die kleine Intrige einzuleiten. Sie kommen heute Abend wieder hierher. Im Falle des Gelingens kann ich Ihnen da die Adresse bereits sagen.
Das geht wahrhaftig. Gehen Sie, eilen Sie, Baron.
Der Kapitän brauchte gar nicht zur Eile aufzufordern, denn der Baron hatte bereits Hut und Stock ergriffen und verließ das Café in raschen Schritten. Richemont blieb noch einige Zeit sitzen, um sich das Gehörte alles zurechtzulegen. Dann trank auch er aus und ging zu General Drouet. Dieser war ein höchst tatkräftiger und kühner Mann, doch versäumte er bei allem Mute, nicht vorsichtig und klug zu sein. War irgendein Ziel ebenso gut durch List wie durch Verwegenheit zu erreichen, so zog er die erstere stets der letzteren vor. Er war, da er so nahe vor dem Ausmarsche stand, sehr beschäftigt, ließ aber, als ihm der Kapitän gemeldet wurde, denselben sofort eintreten. Dieser Umstand schien diesem ein gutes Zeichen zu sein. Der Blick des Generals ruhte forschend auf dem Offizier. Dann fragte er, »Haben Sie in Spanien gekämpft?«
»Ja, General.«
»Unter wem?«
»Unter Suez.« Das war ein tüchtiger General, vielleicht der tüchtigste, der in Spanien befehligt. Man hat es dort mit Guerillas zu tun. Sie haben also jedenfalls auch den kleinen Krieg zu Genüge kennengelernt?
Ich denke es, mein General.
Nun, so werden Sie wissen, dass der Sieg sehr oft von sonst ganz nebensächlich erscheinenden Dingen abhängt, von der Kenntnis der Gegend und der Stimmung ihrer Bevölkerung und so weiter. Auch bei dem sogenannten Großen Kriege sind diese Umstände keineswegs aus der Acht zu lassen. Wir werden nach den Niederlanden gehen. Dort befehligen Wellington und Blücher. Ah, lieben Sie Blücher?
Ich habe keine Veranlassung dazu.
Aber Sie hassen ihn auch nicht?
Ich wünsche ihn zu allen Teufeln und ich habe Veranlassung dazu.
Dieser Wunsch wird ihm nicht viel schaden, lächelte der General. Aber der Blick, welchen er dabei auf den Kapitän warf, war ein lauernder.
Oh, ich wollte, ich könnte tätig sein, meinen Wunsch zur Erfüllung zu bringen.
Nun, wissen Sie, wo dieser Bramabas sich gegenwärtig befindet?
In Lüttich, wie ich höre.
Das ist richtig, Kapitän. Ich brenne vor Begierde, etwas von seiner kriegerischen Evolution zu hören. Aber das ist außerordentlich schwer.
Es erscheint mir leicht zu sein.
Man hat nicht zuverlässige Männer genug.
Es gibt deren doch welche.
Vielleicht Sie?
Ich hoffe es.
Gut, Kapitän, Sie sind mir empfohlen. Was denken Sie von einer Reise nach Lüttich oder Umgebung?
Sie müsste sehr unterhaltend und belehrend sein,
aber auch gefährlich.
Ich fürchte Blücher nicht.
Aber einer seiner Korpskommandanten hat dort zugleich sein Hauptquartier, dieser Bülow nämlich. Und der ist gefährlich.
So wird man sich in Acht zu nehmen wissen.
Ich wünsche besonders zu wissen, welche Macht man dort zusammenzieht und was man für Pläne hat. Hauptsächlich jedoch kommt es mir darauf an, alles, was mit der Persönlichkeit Blüchers in Beziehung steht, zu erfahren.
Ich werde eifrig danach forschen.
Sie kennen ihn persönlich?
Ja.
Und er Sie auch?
Ebenso.
So kann ein Zusammentreffen sehr gefährlich werden.
Für mich jedenfalls nicht.
Sie meinen für ihn?
Er.
Nun, man wird ja hören, was Sie erleben. Um meine Anerkennung brauchen Sie sich nicht zu sorgen, wenn auch es mir unmöglich ist, meine Wünsche oder vielmehr meinen Hauptwunsch in deutlicher Weise auszusprechen.
Ich errate Ihnen, mein General.
Vielleicht raten Sie gut. Tun Sie, was Sie denken, aber Ihre Reise erfordert Auslagen. Darf ich fragen, ob Sie bemittelt sind?
Ich lebe von dem Solde, den ich erst empfangen soll.
Ah, das ist peinlich. Hier, nehmen Sie diese kleine Remuneration. Wenn man Gutes von Ihnen hört, wird man weiter dankbar sein. Adieu, Kapitän. Der General hatte ihm eine Geldrolle in die Hand gedrückt. Als Richemont sie zu Hause öffnete, sah er, dass sich 500 Francs darin befanden.
500 Francs für den Kopf Blüchers? Der Kerl ist aber bei Gott auch nicht mehr wert, murmelte er. Wollen sehen, was man noch zulegen wird.
Als er am Nachmittag in seine Kaserne kam, erfuhr er vom Obersten, dass dieser vom Generale beauftragt sei, ihm einen unbestimmten Urlaub zu geben und einen dreimonatigen Gehalt auszuzahlen. Er erhielt die Summe sofort zu Händen gestellt und ein versiegeltes Kuvert, dann war er entlassen.